Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen bei Wirtschaft TV. Sie haben es bei uns in den News gehört. Die chinesische Reederei COSCO Shipping Ports, CSPL, beteiligt sich am Hamburger Hafen. Sie steigt mit 35% als Partner des Hafenbetreibers HHLA beim Containerterminal Tollerort ein. Das kann man als ganz normale Beteiligung betrachten, aber es werden auch warnende Stimmen laut. Eine kommt vom Hamburger FDP-Chef Michael Kruse, mit dem ich darüber jetzt persönlich sprechen werde. Herr Kruse, was haben Sie denn für ein Problem mit dieser Beteiligung? Die HHLA ist ja ganz glücklich darüber und sagt, das sichert den Standort.
Ja, zunächst mal kenne ich die Details der Einigung überhaupt nicht. Also es ist ja über Monate jetzt vorbereitet worden, sowohl von der HALA als auch vom Senat, der die Stadt vertritt als Mehrheitseigentümer der HALA. Und die Konditionen sind nicht auf dem Tisch. Das verwundert zunächst, denn vor einigen Wochen hatte ich ja beispielsweise gefordert, dass man sich von den Aktien der Hapag-Lloyd als Stadt trennen könnte, weil eben die Rettungsmission auch abgeschlossen ist. Damals musste ich mir wüste Vorwürfe anhören, dass das ja alles überhaupt nicht sinnvoll sei. Und da wundere ich mich jetzt schon, dass der im Schifffahrtsbereich offensichtlich es nicht möglich ist, eine Beteiligung zu verkaufen, während im Terminalbereich jetzt ein wirkliches Filetstück dann auch übertragen wird zu Konditionen, die man im Detail nicht kennt.
Das heißt, Sie können gar nicht richtig beurteilen, woran liegt jetzt dieser Sinneswandel oder was wird da genau differenziert, weil das Ganze im Verborgenen stattgefunden hat.
Ja, ganz genau. Und diese Transparenzaufforderung an den Hamburger Senat, die ist ja jetzt auch mehrfach erfolgt. Ich habe mich auch immer dafür deutlich ausgesprochen, dass wir klipp und klar besprechen, was ist eigentlich die Perspektive der Hamburger Terminalbetreiber, auch was ist die Perspektive für Hamburg. Denn wir wissen, wir sind im Wettbewerb um Ladungsströme und natürlich braucht der Hamburger Hafen da gute Rahmenbedingungen. Aber genau die guten Rahmenbedingungen, die sollten eigentlich anderswo geschaffen werden. Also eine Terminalbeteiligung zu einem jetzigen Zeitpunkt passiert aus einer Situation der Schwäche heraus. Und diese Schwäche ist ja selbst verschuldet. Wir haben ja in Hamburg das große Problem, dass wir die richtig großen Schiffe nicht mehr unter der Kühlbrandbrücke durchkriegen. Hinter der Kühlbrandbrücke liegt aber das modernste Terminal, nämlich Altenwerder. Und deswegen wäre der Senat gut beraten gewesen, für einen Ersatz der Kühlbrandbrücke zu sorgen. Wir wissen, die ist marode, muss ersetzt werden und hätte dann alle Handlungsoptionen gehabt. Stattdessen operiert man jetzt aus der Schwäche heraus, gibt 35% Beteiligung, aber noch mehr Gewinnbeteiligung. Das ist das Interessante eigentlich. Aha. Und da muss man schon sagen, was ist denn eigentlich der Plan dahinter? Denn es ist bisher nicht gelungen, mehr Mengen an den Hamburger Standort zu binden. Und ob das damit gelingt, das ist nicht bekannt.
Das heißt, Sie sagen tatsächlich, also es ist nicht so ganz nachvollziehbar, warum jetzt genau hier dieser Deal stattgefunden hat. Weil andere naheliegender wäre oder weil andere Probleme greifbarer sind, um die man sich kümmern müsste.
Na, es ist seit Jahren bekannt, dass wir ein Anlaufproblem in Altenwerder haben, ja, eben durch die Kühlbrandbrücke und durch die Höhenbegrenzung. Und deswegen wäre der erste sinnvolle Schritt gewesen, dass der Senat eine Klarheit schafft dafür, wie denn das modernste Terminal in Hamburg in Zukunft wieder auch von großen Schiffen angelaufen werden kann. Das ist bisher nicht der Fall. Und da hören wir seit Jahren immer nur, wir sind in der Planung. Aber es gibt keine Ergebnisse. Und deswegen ist natürlich die Beteiligung einer Reederei an einem der beiden anderen Terminals der Haller auch ein risikoreicher Schritt. Denn wir wissen von Hapag-Lloyd beispielsweise parallel, dass die sagen, gut, in Hamburg ist es zu teuer für uns anzulaufen bei der Haller. Deswegen prüfen wir jetzt, in Wilhelmshaven einzusteigen. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen zerlassen. Wir sind bei zwei Hamburger Unternehmen beteiligt, Hapag-Lloyd und der Haller. Und wir schaffen es nicht, die Mengen des einen Unternehmens optimal an die Terminals der anderen zu transferieren. Stattdessen sagt Hapag-Lloyd sogar, wir gehen jetzt aus Hamburg weg. Und das zeigt auch, wir werden mit dieser Terminalbeteiligung eben, das ist keine langfristige Strategie. Und deswegen habe ich den Senat immer aufgefordert, mal eine solche Strategie vorzulegen, mit der er den Mengen sichern möchte.
Wie ist das denn überhaupt möglich, dass diese ganzen Verhandlungen im Verborgenen stattgefunden haben? Also Sie fordern ja auch klar, sagen, das geht nicht, das muss transparent sein. Das ist ja ein wesentlicher Teil Ihrer Kritik auch. Aber müsste nicht eigentlich das dargelegt werden? Also ist das in Ordnung, dass man sich jetzt hinterher, ist das rechtlich möglich, dass man zwar hinterher sagt, das finde ich ärgerlich, das hätte ich gern öffentlich gehabt, aber es darf so sein, ganz einfach gesagt?
Ja, aus meiner Sicht ist es rechtlich zwingend erforderlich, weil es ja hier um einen wesentlichen Verkauf von städtischem Eigentum geht. Und dieses städtische Eigentum, das ist eben dann auch nicht rückholbar. Ja. Und deswegen bei einem so wesentlichen Schritt, da muss man selbstverständlich die hamburgische Bürgerschaft befassen. Und ich bin außerdem der Meinung, dass bei dem Verkauf von kritischer Infrastruktur an Unternehmen, die im Besitz sind von Ländern, die nicht in gleichem Maße wie wir Demokratie und Marktwirtschaft und Menschenrechte auch durchsetzen, dass man da schon auch den Deutschen Bundestag befassen muss. Mhm. Denn es ist schlichtweg so, die chinesischen Unternehmen können hier Anteile an deutscher Infrastruktur kaufen. Andersrum, wenn deutsche Unternehmen Interesse haben an Infrastruktur in China, dann sind sie nicht in der Lage, dort einzusteigen. Und da sieht man, es geht nicht nur um eine Hamburger Debatte, sondern es ist eine Debatte von einer Tragweite, die eine deutsche und eine internationale Bedeutung hat. Und deswegen meine ich auch, dass die Entscheidungen dorthin gehören, wo diese Themen verhandelt werden.
Das ist eine Ihrer drei Forderungen, glaube ich, die Sie formuliert haben, ne? Dass Sie sagen, man muss, ich fasse das mal einfach zusammen, Wirtschaftsspionage ausschließen können sozusagen oder einfach Wissenstransfer in konkurrierende Geschäfte im Ausland beispielsweise. Also das heißt, wenn jetzt die staatliche Reederei einsteigt in Hamburg, dass es auch nicht darum geht, dass man Wissen abzieht, Erfahrungen dort, die man dort gewinnt und dann, sagen wir, als Konkurrenz einsetzt, nicht?
Ja, ganz genau. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es darf keinen Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen an dem Terminal geben. Aber ein anderer Aspekt ist auch noch genauso wichtig, nämlich wir wissen es ja von anderen Dedicated Terminals. Das Konstrukt ist ja kein neues, sondern das wird ja an vielen Standorten schon angewendet. Auch in Hamburg ist ja Hapag-Lloyd in Altenwerder beteiligt, mit dem Unterschied, dass eben nicht alle Schiffe dieses Terminal anlaufen können. Wir wissen natürlich ganz genau, dort wo ein Dedicated Terminal ist, da werden die Schiffe anderer Allianzen nicht mit der gleichen Geschwindigkeit abgefertigt. Das heißt, in dem Moment, wo ein Terminal als sogenanntes Dedicated Terminal gemacht wird, werden andere auch zurückgestuft. Und diesen anderen machen wir im Moment nur noch ein Angebot, nämlich den Burchard Kai, die sogenannte Herzkammer der Hamburger Hafenwirtschaft. Aber deswegen ist es eben so ein großes Thema, weil Hamburg gilt ohnehin als sehr teurer Hafen. Und es wäre ein kluger Weg zu sagen, wie wollen wir denn alle Reedereiallianzen dazu motivieren, weiterhin mit großen Schiffen und großen Ladungsmengen nach Hamburg zu kommen. Und da ist eben ein Dedicated Terminal an einem der beiden Terminals, die mit voller Tiefe anlaufbar sind, ist einfach kein Konzept, sondern es wird möglicherweise sogar dazu führen, dass genau ein solches Konzept, eben das über alle Terminals denkt, verhindert wird.
Das ist ja gleichzeitig eigentlich die Hoffnung oder wenn nicht sogar eine Bedingung, also dass Costco das natürlich entsprechend nutzt und man sagt, na gut, die steigen ein, also sehen Sie zu, dass es auch entsprechend ausgelastet wird. Ne? Das ist ja an sich wünschenswert, auf der anderen Seite dann ein Problem für andere.
Ja, selbstverständlich ist das wünschenswert und das ist ja auch die Hauptmotivation für die HALA, das zu unternehmen. Nur die Frage ist dann, was passiert denn eigentlich, wenn es nicht ausgelastet wird? Mhm. Wir verhandeln hier ja nicht mit einem Partner auf Augenhöhe, sondern wir verhandeln mit einem Partner, der ganz andere Interessen hat. Und das Interesse der Seidenstraße ist ja, bis zum Endkunden durchzukommen als mit chinesischen Unternehmen. Und da muss man sich dann ja mal kurz die Frage stellen, wie groß ist eigentlich das Rädchen, das wir in diesem System sein sollen? Und da warne ich schlichtweg davor, dass eben die Interessenslage des Partners vor allem ist, sich unterschiedliche Wege auf den europäischen Kontinent zu sichern, während unser Interesse hier ein lokales ist, nämlich hier eine weitere hohe Auslastung zu garantieren. Und der Verhandlungspartner, mit dem wir da eben verhandeln, ist viel größer, viel stärker. Und deswegen muss man eben eine entsprechend kluge Verhandlungsstrategie fahren. Und ob das erfolgt ist, das kann ich Ihnen Stand heute nicht beantworten. Und die Tatsache, dass diese Verträge bisher nicht veröffentlicht sind, deutet allerdings nicht darauf hin.
Also war das nicht vielleicht ganz simpel? Also die HALA sagt, Mensch, wir könnten da ein bisschen Geld gebrauchen. Das wäre natürlich gut. Dann kommt jemand, sagt, er hat das Geld und ich helfe bei der Auslastung. Aber der hat ganz andere Ziele damit natürlich. Aber vielleicht war es so simpel, oder? Aber dann nicht genug durchdacht.
Nein, so simpel ist es auf keinen Fall gewesen, denn die Stadt Hamburg mit der Beteiligung HALA verliert ja dadurch erstmal Geld. Wir trennen uns ja von 35% der Anteile, aber wir trennen uns von noch mehr, wie viel genau, ich weiß es nicht. Wir trennen uns von noch mehr der Gewinnbeteiligung. Ja. Das heißt, ein großer Teil des Gewinns fließt zukünftig nicht mehr auf die Konten der HALA und ist damit also auch nicht mehr für uns als Anteilseigner, als Hauptanteilseigner verfügbar. Das heißt, genau das passiert eben nicht. Sondern es kriegt jemand anders jetzt den Gewinn, der aus dem Umschlag entsteht. Und deswegen ist es eben nicht so eine simple Konstruktion. Ja. Und ich wundere mich eben auch, dass diese Konzeption dann nicht weiter erläutert wird. Das heißt, die Fragestellung, die Hauptfragestellung, was ist der genaue Mehrwert für die HALA, für die Stadt Hamburg und damit für uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die wir eben Eigentümer dieses Unternehmens sind, diese Frage ist nirgends beantwortet worden.
Das ist wirklich schon eine skurrile Situation. Das erstmal, also aus dem, was bekannt ist, ist nicht klar, was kann der Vorteil für die HALA sein. Und es ist auch nicht öffentlich. Gut, daher Ihre Forderung. Also Sie sagen grundsätzlich, so, also gerade eine Staatsbeteiligung gehört in die Parlamente.
Ja, vor allem der Verkauf oder die Entscheidung über einen Verkauf von ganz wesentlicher Infrastruktur. Wir reden ja hier über kritische Infrastruktur, das heißt einen besonders geschützten Bereich. Wir haben ja gerade in der Pandemie auch gesehen, wie wichtig es ist, funktionierende Infrastruktur gerade auch auf den internationalen Seewegen, gerade auch im Handelsbereich zu haben. Und deswegen gehören Entscheidungen darüber selbstverständlich in die Parlamente. Warum sind es denn öffentliche Unternehmen, wenn alle wesentlichen Entscheidungen ganz offensichtlich an der Öffentlichkeit vorbei und auch an den Vertretern, die von der Öffentlichkeit gewählt sind, vorbei entschieden werden?
Das könnte noch spannende Fragen aufwerfen, das Ganze weitere. Oder sind es schon, aber vielleicht sehr interessante Antworten. Was machen Sie denn jetzt konkret? Sie sagen, so geht das nicht. Und was können Sie jetzt tun?
Ja, zunächst mal haben wir ja den Senat aufgefordert, genau über die Beteiligung auch Rechenschaft abzulegen. Wir warten jetzt ab, ob der Senat das denn auch zu tun gedenkt. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir sowohl in der Bürgerschaft als auch im Deutschen Bundestag darauf hinweisen, dass es hier um sehr wesentliche Fragestellungen geht. Man muss ja auch sagen, wir sind ja gerade nun mal in einem Bundestagswahlkampf und da muss man schon sich sehr wundern, dass eine solche weitreichende Entscheidung auch für die Fragestellung der Beteiligung von chinesischen Unternehmen in deutscher Infrastruktur, dass die offensichtlich kurz vor der Wahl getroffen wird. Auch da fände ich es eigentlich angemessen und auch ein Zeichen des Respekts, wenn man diese Entscheidung von einem neu gewählten Bundestag und von einer neu gewählten Bundesregierung treffen würde.
Das heißt, künftig sollte in jedem Fall, also hier ist es erstmal interessant herauszufinden, was steckt jetzt dahinter, wer hat genau welchen Vorteil davon, außer auf der chinesischen Seite, da ist er relativ offensichtlich. Und es wird ja noch mehr Interesse geben von chinesischen Beteiligungen an deutschen Unternehmen und dann natürlich auch noch, wenn Privatisierung im Raum steht. Wenn Geld da ist, wenn die Möglichkeit da ist, dann wird es ja noch mehr Geschäfte dieser Art künftig geben. Das heißt, wie lässt sich sicherstellen, dass es von Anfang an Transparenz gibt?
Ja, das eine ist Transparenz, aber das aus meiner Sicht noch viel entscheidendere Kriterium ist, dass man in der Außenwirtschaftspolitik immer auch von Augenhöhe sprechen muss. Mhm. Das heißt, ich bin Volkswirt, ich habe mal gelernt, man verhandelt Tit for Tat, also Schritt für Schritt. Man sagt, okay, ihr dürft bei uns investieren, wir wollen auch bei euch investieren. Ja. Diese Augenhöhe ist Stand heute nicht gegeben und ich rate uns dringend dazu, diese Augenhöhe aber einzufordern. Denn in dem Maße, wie es geschäftliche Interessen Chinas in Deutschland gibt, gibt es natürlich auch geschäftliche Interessen deutscher Unternehmen in China. Und da stehen wir aber dann vor geschlossenen Türen. Und das ist das ganz Wesentliche, dass man nicht nur einseitig Investments in Infrastruktur zulässt, sondern dass man hier auf Augenhöhe verhandelt. Und das Zweite ist, natürlich haben wir auch einen Bereich, der besonders sensibel ist. Ich nehme mal den Bereich der Ausbauten der 5G-Netze. Ja, mhm. Also wir reden hier über sehr sensible Infrastrukturausbauten und wir reden darüber, dass wir dort mit einem Partner sprechen, der keine demokratische Kultur pflegt, der im Moment in Hongkong gerade Menschen einsperrt, die sie ihre freie Meinung äußern. Das heißt, auch viel Kraft nutzt, um Menschen in den Werten Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft zu behindern. Und deswegen muss man bei jedem Investment auch sehen, ist das hier etwas, was vertretbar ist, oder ist das etwas, wo es so weit in unsere Infrastruktur reingeht, dass man damit dann eben, dass man da auch einen Riegel vorschieben muss.
Wie sehr würden Sie sagen, muss es da irgendeine Formelregel geben? Also ansonsten kommt es ja schnell wieder dazu, dass es Ansichtssache ist, nicht? Der eine sagt, ist doch gegeben, der andere sagt, nee, überhaupt nicht. Wie lässt sich das tatsächlich so bestimmen, dass man sagt, jetzt sind die Kriterien erfüllt?
Mhm. Naja, die entscheidenden Kriterien sind Zugang zu sensiblen Inhalten beispielsweise, zu sensiblen Daten. Die entscheidenden Kriterien sind Kontrolle über Instrumente, die, wenn sie dem Markt nicht zur Verfügung stehen, einen erheblichen Schaden produzieren können. Wir haben ja nicht umsonst die Definition von kritischer Infrastruktur, mhm. weil genau das auch ein zentrales Interesse der Wirtschaftsnation Deutschland darstellt. Und genau diese Definition von kritischer Infrastruktur ist eben eine, die auch dann die Leitlinie sein muss, zu sagen, in der kritischen Infrastruktur müssen wir ganz besonders vorsichtig sein, dass niemand andere Interessen durchsetzen kann als die, die der deutsche Staat hat, beziehungsweise die, der, der, die der deutsche Markt hat an der Stelle. Und deswegen ist es eben so entscheidend, dass wir bei den Investments in kritische Infrastruktur dann eben auch genau betrachten, was soll da eigentlich geschehen. Und deswegen ist Transparenz, und dann komme ich zurück auf das Terminal der Hala, deswegen ist Transparenz das Mindeste.
Sie sind ja nicht nur Landeschef in Hamburg, sondern auch Spitzenkandidat für den Bundestag der FDP. Was wünschen Sie sich denn vom Sonntag oder was halten Sie für realistisch?
Also zunächst mal streben wir ein zweistelliges Ergebnis an. Das ist etwas, was wir uns auch hier für Hamburg fest vorgenommen haben, weil daran eben auch hängt, dass wir wieder mit zwei Mandaten aus Hamburg, also FDP-Mandaten, in den Deutschen Bundestag einziehen. Das ist das Ziel, an dem wir in den letzten Monaten gearbeitet haben. Und dann wird es ab Sonntagabend um 18.01 Uhr darum gehen, ob wir das Vertrauen, was uns hoffentlich möglichst viele Menschen dann auch entgegenbringen, auch in Verantwortung umsetzen können. Denn Verantwortung und Vertrauen, das gehört immer zusammen. Und genau für diese Verantwortung haben wir jetzt lange hart gearbeitet und die sind wir bereit zu übernehmen, wenn die Bedingungen stimmen. Und darum geht es dann ab Sonntagabend 18.01 Uhr, nämlich wie kann man Verantwortung für dieses Land übernehmen. Und das möchten wir als Freie Demokraten.
Wir bleiben gespannt. Vielen Dank, Michael Kruse.
Danke für die Einladung.
Das war der Wirtschaft TV Talk für heute zum Thema chinesische Beteiligung am Hamburger Hafen.